Finn, schaust du Serien lieber am Stück oder lieber eine Folge pro Woche, jetzt wie bei Euphoria?
Ich bin tatsächlich Riesenfan von diesem wöchentlichen Format, weil man hat dann was, auf was man sich freuen kann und so, ich sag mal, die Woche ist dann auch strukturiert. Also für mich war Euphoria immer montags von der Arbeit nach Hause kommen, sich was zu essen machen und dann auf dem Sofa sitzen und da diese neue Folge schauen. Ich bin aber auch gar nicht so sehr ein aktueller Seriengucker. Das war bei Euphoria jetzt echt eine Ausnahme, eine Ausnahme. Meistens schaue ich Serien mit so 5 Jahren Verzögerung. Und dann kann man sich ja selber die Zeit einteilen, wie man das machen möchte. Aber so der eine Staffel am Stück Gucker bin ich tatsächlich nicht. Ich teile mir das gerne ein.
Ja, ich merke, das schwankt bei mir. Also einmal, ich muss viel binge-watchen, auch so für die Arbeit, sonst komme ich da gar nicht hinterher, weil ich einfach sehr viele aktuelle Serien schaue. Jetzt,
genau,
aber ich finde,
du bist ja auch Serienkritiker, sage ich mal, im Gegensatz zu mir, oder beschäftigst dich sehr viel mit Serien.
Ja, und ich finde, manche Serien profitieren total davon. Andere, ich habe zum Beispiel ganz oft bei diesen Apple-TV-Serien den Eindruck, hier wäre es eigentlich besser, würde man die auf einmal veröffentlichen, weil ich mir da ganz oft die Frage stelle, zieht das wirklich noch? Also ist da eine Folge spannend genug, dass die Leute da über Wochen hinweg dranbleiben? Und wäre es nicht besser, könnte man das einmal in ein, zwei Ritten irgendwie am Stück durchschauen? Jetzt bei Euphoria fand ich es wieder sehr gut. Ich glaube, das ist gerade, weil das auch so episodisch, so kleinteilig gedacht ist, hat sich das sehr gut angeboten, da jede Woche einmal in diese Welt einzutauchen. Und da gibt es viel zu bereden und das machen wir jetzt. Und ich sage, willkommen bei Cuts, dem kritischen Filmpodcast, Folge 280, heute mit Finn Benkert.
Hallo, hallo.
Mein Name ist Yannick Nolting und wir sprechen, wie schon angedeutet, über die dritte Staffel der HBO-Serie Euphoria. Einen schönen guten Tag. Ja, und ich würde mal steil behaupten, es ist vielleicht eine der kontroversesten Serienstaffeln, die in den letzten Jahren überhaupt erschienen sind auf allen Streamingdiensten. Also natürlich wird man so vom Algorithmus auch in bestimmte Ecken reingedrängt, aber was ich so in den letzten Tagen und Wochen auf Social Media gelesen habe, da dachte ich mir, es kommt schon nicht oft vor, dass eine Serie derart kontroverse Reaktionen und derart viel Empörung auslöst. Wir mussten jetzt 4 Jahre ungefähr warten, bis die Serie überhaupt weitergeht. Euphoria steckte lange in der ganzen Produktion fest. Man konnte viel über kreative Differenzen lesen hinter den Kulissen. Es halten sich immer noch Gerüchte, wer da nun mit wem genau Streit hatte, wer hatte überhaupt Lust, jetzt nochmal eine dritte Staffel zu drehen. Dazu gab es Todesfälle in den letzten Jahren, die diese Produktion erschüttert haben. Der Soundtrack-Komponist Labyrinth ist aus der Serie ausgestiegen und jetzt haben wir also 8 Episoden bekommen, die zugleich das Ende dieser Serie markieren sollen. Euphoria hat sich dabei ein weiteres Mal verwandelt, würde ich sagen. Das Format fing 2019 mal an, als Highschool-Serie, ging dann schon in Richtung Gangster-Kino und jetzt haben wir in Staffel 3 ja einen fast schon klassischen Western sehen können in einigen Passagen. Diese Staffel setzt ein paar Jahre nach den bisherigen Folgen an. Wir sehen, wie es mit diesen Hauptfiguren weitergeht und wir treffen da auf menschliche Abgründe, wir treffen auf Perspektivlosigkeit, wir sehen Menschen, die zu Ware werden, die sich verkaufen, die ausgebeutet, degradiert und gequält werden. Und ob nicht gerade dieses Finstere und Kompromisslose die große Stärke dieser Staffel ist, das müssen wir unbedingt bereden. Aber Finn, ich würde dich erstmal fragen, welche Rolle spielt Euphoria überhaupt in deinem Leben? Was verbindest du mit dieser Serie? Mit welchen Erwartungen bist du vielleicht doch jetzt in diese dritte Staffel reingegangen?
Sehr, sehr gute Frage, weil ich mich das selber auch immer wieder frage, wie wichtig mir Euphoria eigentlich ist, was mir das bedeutet. Ich habe die erste Staffel damals relativ zum Release geschaut. Und ich kann sogar dir relativ festmachen, wie ich die geschaut habe, weil ich da gerade umgezogen war und noch kein Bett hatte und nur eine Matratze und dann irgendwie so auf dieser Matratze saß und auf einem Laptop halt die erste Folge Euphoria geguckt habe und ich fühlte mich da irgendwie zu alt für. Also ich habe das gesehen und dachte mir, ich war damals 21 Jahre alt und ich dachte mir, ich fühle mich hier gerade wie ein Boomer, der irgendwie, dem du so gerade das erste Mal YouTube oder Brainrot oder sowas gezeigt hast. Also ich habe das natürlich schon alles verstanden, aber irgendwie waren mir die Leute alle ein bisschen zu jung. Ich hätte dir das mehr abgenommen, wenn das an der Highschool gespielt hätte. Und ich war, wenn das an einem College gespielt hätte oder so. Ich mochte aber die Erzählweise eigentlich ganz gerne. Also so dieses, sage ich mal, am Anfang einer Folge eine Rückblende präsentieren, um dir Figuren zu erklären. Und ich mochte auch die sehr exaltierte Regie, die ja auch mit, sage ich mal, zahlreichen Anspielungen an gestrige Popkultur nicht geizt. Der Cast, glaube ich, größtenteils unbekannt noch zu der Zeit. Zendaya wahrscheinlich das bekannteste Gesicht, die mir damals aber auch noch nicht so viel sagte, außer dass sie die ist, die bei The Greatest Showman halt mitgemacht hat. Und ich weiß gar nicht, ob sie schon Spider-Mans Freundin war zu dem Zeitpunkt. Das müsste ja
Ich
alles
glaube
ungefähr so.
nicht, kam dann, glaube ich, erst hinterher, ja.
Ich würde sagen, es ist ja aber alles ungefähr so, sag ich mal, die gleiche Soße mit Spider-Man und Dune, die dann so nach und nach kamen. Aber ich war so hin und her gerissen, weil ich die Serie schon sehr mitreißend fand, sehr spannend fand und auf der gleichen Seite sehr, sehr einfühlsam, sehr berührend gezeichnet fand, aber auch wahnsinnig gemein und niederträchtig. Also ich war da immer so hin und her gerissen, weil ich nicht so ganz wusste, was dieser Sam Levinson, der ja auch sich sehr als Auteur irgendwie herausstellte, so eigentlich von mir wollte. Weil er ja schon immer sehr hinterher ist, sag ich mal, auch die Dreckigkeit von toxischer Männlichkeit zu zeigen und auch die Abgründigkeit von so einem Highschool-Aufwachsen, aber auch keine Gelegenheit auslässt, irgendwie Sydney Sweeney und andere Darstellerinnen nackig zu zeigen. Und dann erinnerte ich mich, dass ich Sam Levinson schon mal begegnet war, nämlich in dem furchtbaren Film Assassination Nation, den ich für einen der schlimmsten Filme der 2010er Jahre halte. Ich habe den mal in der Sneak gesehen mit einer guten Freundin zusammen und wir dachten damals, der Film wäre bestimmt nicht so schlecht, weil wir hatten irgendwie so zwei, drei Cocktails getrunken vor der Sneak und dachten, das lag bestimmt an uns, das lag am Alkohol. Und dann habe ich ihn nochmal zu Hause geschaut, merkte, nein, der Film ist wirklich so furchtbar. Na, er gab dann einiges Sinn. So, die zweite Staffel habe ich auch nur noch zur Hälfte geguckt, weil das, was ich mochte an der ersten Staffel, dieses Einfühlungsvermögen und dieses Ernstnehmen von, nennen wir es mal, neuen Teenager-Problemen, also irgendwie die Frage, wie verhalte ich mich als Mann in so einer hypermaskulinen Gesellschaft, wie lerne ich als Frau gute Beziehungen einzugehen, kann ich das überhaupt, was passiert mit mir, wenn ich mein Leben lang sexualisiert wurde, auf welche Menschen gehe ich dann zu, und natürlich so das Oberthema, was passiert, wenn du drogensüchtig bist und wie kannst du recovern. Wie du schon gesagt hast in deinem Intro, das wurde in der zweiten Staffel zu so einer Karikatur seiner selber und wurde plötzlich sehr, sehr, Achtung, Kampfgriff, prätentiös. Und dann gibt es ja diese viel, viel gelobte und viel gescholtene letzte Folge mit dem Theaterstück, die mir nicht gefallen hat, sage ich schon mal. Abgesehen davon, dass sie einen Brian De Palma-Score wiederverwendet hatten, ich glaube von Teufelskreis Alpha. Ja, und dann war ich jetzt sehr gespannt, was die dritte Staffel von mir wollte und ich kann es dir immer noch nicht ganz sagen, was sie eigentlich von mir wollte. Ich hoffe, das finden wir jetzt gleich im Gespräch raus. Aber
Ich
wie
denke
geht's dir
doch.
mit Euphoria?
Na, ich finde es ganz spannend, dass du den Bruch der zweiten Staffel so beschreibst, denn mir ging es ähnlich. Also ich glaube, ich bin damals ein bisschen später zu dieser Serie gestoßen, erst als es dann so große Wellen schlug und dann gab es auch so viel Kulturkampf ringsherum und dann wurde das auch in der Presse so skandalisiert, wie freizügig diese Serie ist und oh Gott, diese Penismontage, die es da gibt in der ersten Staffel. Und dann habe ich das irgendwann ja über diese Skandale eher erstmal mitbekommen und war durchaus beeindruckt von diesem ganzen visuellen Exzess. Ich war auch doch von der ganzen Abgründigkeit und Finsternis dieser Serie sehr fasziniert, aber muss sagen, ich bin dann auch irgendwann ausgestiegen, weil mir auch dieses Schwelgen in diesem Weltschmerz und in diesen depressiven, ja auch Zuständen der Hauptfiguren, das ging mir irgendwann so ein bisschen auf die Nerven und ich habe das Gefühl, das wurde irgendwann so überstrapaziert und auch mit so einer, ja, Gedankenverlorenheit erzählt und inszeniert, dass ich dann nicht mehr viel anfangen konnte. Ich war dann auch spätestens raus bei diesen zwei Bonus-Episoden, die ja von einigen total hymnisch gefeiert wurden, die sich dann sehr stark auf die beiden Charaktere Rue und Jules nochmal jeweils konzentriert haben. Da war ich komplett raus. Also das fand ich derart gähnend langweilig, wie das dann nochmal ausgebreitet wurde, was wir ja im Grunde eh schon jetzt in zig Folgen gesehen hatten. Und auch diesen Bruch mit diesen Gangster-Elementen, was dann in der zweiten Staffel vor allem anfing, da ist fast nichts hängen geblieben. Deshalb kann ich auch für meinen Teil sagen, es war jetzt fast wie so ein Reset in diese dritte Staffel reinzugehen. Also ich hätte mich an fast nichts mehr erinnern können, was ich in der zweiten Staffel überhaupt gesehen habe. Ich wusste auch bei einigen Figuren gar nicht mehr so genau, okay, kannten wir die jetzt schon oder sind das gerade neue Charaktere? Und dann ist aber das Spannende für mich gewesen, es war völlig egal und ich kann mich gleich mal festlegen, ich war von dieser Staffel im Großen und Ganzen hellauf begeistert und ich wage mich zu diesem Superlativ hinreißen zu zu lassen. Das ist eine der drei, vier interessantesten Serienstaffeln, die ich überhaupt in den letzten Jahren gesehen habe.
Das unterschreibe ich komplett. Das unterschreibe ich komplett.
Gerade auch in seinen Pannen vielleicht, wenn man das so nennen kann. Und das ist eine wahnsinnige Achterbahnfahrt gewesen, diese Staffel, ein extremes Auf und Ab, also Fremdscham, pures Entsetzen, aber dann auch eine große Faszination, lagen da immer eng beieinander. Mich hat dann gerade das Finale extrem erwischt. Also es ist jetzt einen reichlichen Tag her, dass ich das gesehen habe, und ich habe immer noch den Eindruck, dass ich sehr stark in dieser Melancholie und ja auch da wieder Finsternis dieser Folge gefangen bin. Ich habe diese Serie noch nicht so ganz abschütteln lassen und ich bin doch ja so ein bisschen irritiert, was da für eine Aufregung ja hervorgerufen wurde. Auch auf Discord, wenn dann teilweise Leute auch schon so geschrieben haben, so nach dem Motto, das kann man ja jetzt gar nicht mehr verteidigen und so weiter. Und da würde ich erstmal polemisch sagen, doch. Und ich finde gerade, dass diese dritte Staffel so extrem ignoriert hat, was Fans vielleicht sehen wollen oder was zum Teil vielleicht auch die konsequente Weitererzählung wäre, wenn man an den Erzählmodus anknüpfen würde. Diese Verweigerungshaltung dieser Staffel fand ich hochspannend.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Es hat irgendwas, sag ich mal, Beglückendes, Befreiendes in einer Zeit, wo TV-Serien, gerade HBO-Serien, so einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass HBO, dass das Euphoria Staffel 3 keine Qualität hätte. Das Ding ist auf Kodak-Film gedreht, sieht aus wie geleckt. Man merkt, dass Sam Levinson jemand ist, der sehr genau weiß, wie man Bilder inszeniert, und alle Schauspieler entgeben hier Endgame. Ich meine, diesen Qualitätsstandard eher auf, die haben immer so eine gewisse Warenförmigkeit. Also ja, Succession und Industry und White Lotus, das sind alles tolle Serien, aber du merkst schon, die kommen aus einem bestimmten Haus und ne, die wollen was Bestimmtes von dir. Und jetzt diese Staffel 3 Euphoria zu sehen, die sich mehr anfühlt wie so eine Anfang 2010er Jahre Stars-Serie, so Californication oder Banshee oder sowas, das fand ich schon toll. Also mal wieder etwas zu haben, wo du nicht wusstest, wo dieses Ding hingehen könnte, dass jede Sekunde in ein anderes Genre einbrechen könnte. Mhm. Und einen Regisseur zu sehen, der sich auch, der, wie du auch schon gesagt hast, bewusst an einem Publikum vorbei inszeniert. Und das kann man auf Jugenddeutsch cringe finden. Und es gibt auch genug Cringe-Momente in dieser Staffel, die wir bestimmt auch noch herausleuchten werden. Aber diese Verbissenheit im Erschaffen von Bildern, diese Verbissenheit im Zitat und auch diese Verbissenheit oder die unerwartete Aussage am Ende und die unerwartete Aufrichtigkeit zu einem eigentlich komplett aus der Mode kommenden Thema, nämlich der Religion, hat mich schon beeindruckt. Das kann ich nicht anders sagen.
Ja, und gerade die Religion, ich steige jetzt einfach mal direkt am Ende ein. Wir werden wahrscheinlich in der Folge. Ja, also wir spoilern alles hemmungslos, das sei vorangestellt. Ich würde sagen, wir springen jetzt einmal wild hin und her, weil es sind irgendwie so viele Gedanken, wo man irgendwie mal reingehen müsste. Das war ja jetzt so ein großer Aufregerpunkt am Ende. Also, dass Leute tatsächlich auf Twitter schreiben, war die ganze Serie jetzt irgendwie republikanische Propaganda oder ist das irgendwie eine christliche Propaganda? Ist das jetzt wirklich die Aussage am Ende, nur Gott kann uns helfen und wir müssen uns alle mal wieder im familiären Kreis irgendwie unterm Kreuz beim Tischgebet versammeln, wo ich mir denke, also erstmal, was die Serie da jetzt über die ganzen 8 Folgen nochmal erzählt hat mit der Religion, auch das ist mit so großen pathetischen Gesten und diesen Gotteserscheinungen und all diesen Symbolen und die Schlange und der brennende Strauch und so weiter, das ist derart pathetisch aufgeladen, aber erstmal ist es ja tatsächlich ein sehr gegenwärtiges Phänomen, also dass tatsächlich auch gerade so eine junge Generation sich ja nicht zuletzt in sozialen Medien wieder in so religiösen Echokammern, in so religiösen Bubbles aufhält. Also es gibt aus allen möglichen religiösen Richtungen gibt es inzwischen diese Influencer, die da auftreten, die dir irgendwie auf TikTok erzählen wollen, wie du als guter ja, Muslim oder als guter Christ dein Leben zu führen hast und so weiter. Also dass man da auf einmal wieder so einen Halt sucht. Und dann ist es ja aber auch das ja innerhalb von Euphoria eine extrem zynische Pointe, weil also wenn dann zum Schluss da die amerikanische Flagge über dieser Prärie und diesem abgelegenen Stück Land weht und dann sagt da Rue nochmal aus dem Jenseits, may God bless us all, also wir haben 8 Folgen gesehen, dass davon nichts zu holen ist, da ist niemand mehr zu segnen, da ist auch niemand mehr zu retten, es ist ja eine absolut zynische Sicht auf die Welt, aber die ich ja, irgendwie grundauf ehrlich und aufrichtig fand und alle werfen Sam Levinson jetzt um die Ohren. Ja, der ergötzt sich wieder nur am Leid der Figuren und der hasst Menschen und der hat gar keine Hoffnung mehr im Leben, wo ich mir denke, na, er zeigt uns ja auch eine Welt, wo ich mir denke, warum soll man da noch Hoffnung haben? Also überhaupt der Bruch, der da angestellt wurde von diesen, ja, Teenager-Problemen mit Sucht und erster Liebe und der schwierige Umgang mit Sexualität, dass der dann auf einmal in so ein ökonomisches Kampffeld, auf so einem, in so eine Arbeitsrealität geworfen wird, wo eigentlich nur noch bleibt, so zeigt es uns die Serie, dass du irgendwie in die Sexarbeit gehst oder du gehst in die Unterwelt oder suchst dir irgendwelche reichen Gönner, weil alles, was ich sag mal in Anführungszeichen normale Berufe sind, gar keine Perspektive mehr bieten in diesem Land. Das fand ich derart kompromisslos und bis zuletzt durchexerziert, dass ich dem nicht so ganz böse sein kann. Und dieser Zynismus der Bilder, das ist ja gerade diese ästhetische Geste, mit der das erzählt wird. Das ist dieser Zynismus der Welt, der dort in Bilder verpackt wird.
Vollkommen. Das ist aber tatsächlich, sage ich mal, auch durchaus ein Kontinuum, was die Serie seit Staffel 1 aufmacht. Nur sage ich mal jetzt, die Ökonomie hat sich halt geändert. Also in der Highschool in Staffel 1 haben wir eben noch Nacktbilder getauscht oder es ging halt darum, auf welcher Position du als Football-Captain bist, wie groß deine Muckis sind. Und das hat er ja schon relativ clever, sage ich mal, übersetzt, dann, wie du gerade auch schon gesagt hast, in ein neues ökonomisches Arbeitsumfeld. Nur, sage ich mal, dass die Ausbeutungsdimensionen sich vergrößert haben oder dass eben die Leute, die über dich bestimmen, jetzt keine Football-Captains oder Lehrer mehr sind, sondern eben irgendwelche Hollywood-Executives. Ich glaube schon, dass Sam Levinson ein, ich weiß nicht, ob er ein Menschenhasser ist. Ich glaube, er ist irgendeine Art von Nihilist. Er scheint auch irgendwie gebrochen zu sein von der Welt. Man soll Regisseure jetzt natürlich nicht zu sehr auf die Couch legen. Er ist zumindest so ein kleiner Edgelord, würde ich sagen. Ich glaube, darauf kann man sich einigen, weil alle seine Werke, die ich gesehen habe, und ich habe jetzt leider alles gesehen, die haben was sehr Konfrontatives, was sehr Transgressives und ich glaube, was mich daran immer am meisten gestört hatte, war so dieses Gefühl, dass diese Werke selber denken, sie wären gerade wahnsinnig konfrontativ und progressiv. Ich weiß nicht, ob du Assassination Nation gesehen hast. Das geht so los mit Trigger Warnings,
Ja,
die dir im Enter the Void-Stil präsentiert werden. Ich habe einfach das Gefühl, das ist so ein 13-Jähriger, der jetzt halt Schimpfworte gelernt hat und dich provozieren möchte. Ich sehe dann aber in den sozialen Netzwerken ja anscheinend, dass es
Es
funktioniert. Also,
funktioniert, genau.
ja, und da frage ich mich dann, bin ich zu abgestumpft oder ist die vielbeschworene Media Literacy da von Leuten einfach auch nicht mehr da, die nicht. Also die, sage ich mal, nicht in der Lage sind, einen, sage ich mal, Troll-Move, einen Witz von, sage ich mal, ernst gemeintem Schaden zu unterscheiden. Und ich glaube, Levinson ist vor allem so ein Troller. Also sein Film Assassination Nation endet ja auch mit I did it for the Lulz. Das ist schon auch ein wahnsinnig schlimmer Moment. Aber ich glaube, seine Werke sind größtenteils auch so ein, ich guck mal, wie ich die Leute jetzt noch provozieren kann. Und das wird natürlich auf die Dauer ein bisschen langweilig. Was mich eher verwundert hat an dieser dritten Staffel ist, wie sehr Quentin Tarantino durch diese Staffel schwebt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Und ich fand da einfach spannend, dass, sage ich mal, das, was in den 90ern die Referenz war. Also eben Tarantino und Rodriguez und Co., die sich hinsetzen und das 70er Jahre Genre-Kino wieder ausgraben und es jetzt postmodern verpoppen, dass das jetzt praktisch der neue echte Text geworden ist und praktisch die Referenz das neue Original wird und man sich wieder darauf bezieht. Das fand ich einen sehr spannenden Punkt in dieser dritten Staffel Euphoria, weil es gibt ja eine ganze Folge, die fünfte Folge, die eine reine Tarantino-Renaissance ist, wo Milkshakes getrunken werden, wo Leute lebendig begraben werden, wo so flippige Dialoge gehalten werden und man da auf der einen Seite natürlich sagen kann, Sam, das ist auch 30 Jahre zu spät, mein Lieber. Also, nobody cares anymore. Aber vielleicht gerade deswegen wieder.
Jana, und es hat auch, also was ich daran so interessant finde, oder erstmal umgekehrt, ich frage mich immer, an welchem Punkt will man dann mit der Kritik ansetzen? Also wenn wir erst nochmal über die Provokation sprechen, du hast schon gesagt, es funktioniert offenbar, also das triggert extrem viele Leute. Und ich lese jetzt dauernd auf Twitter so, warum stirbt Rue am Ende und warum muss das das böse Ende sein? Und es gibt ja auch Leute, die eben nicht in die Sexarbeit gehen und es gibt auch Leute, die bewältigen ihre Suchtprobleme, wo ich mir denke, ja, das mag es geben, aber das ist halt nicht die Geschichte, die er erzählen will, sondern sein Punkt ist halt nun mal, dass er irgendwie zeigen will, dass in gerade diesem Land und in dieser Gegenwart sich einfach niemand um solche Leute, sag ich mal, schert, die eigentlich völlig auf sich allein gestellt sind in diesem westernhaften Denken, wo es im sinnbildlichen Sinne halt nur darum geht, wer zieht jetzt gerade zuerst den Revolver und macht den anderen kalt und wer kann sie jetzt wen gerade untertan machen, so that's the point. Also das ist auch mir erstmal egal, was jetzt vielleicht schöner gewesen wäre oder was das verdientere Ende für die Figur gewesen wäre. Das Interessante an der Staffel ist ja gerade, dass wir von zwei Staffeln kommen, die sehr stark gemenschelt haben, die sehr stark sich eingefühlt haben in diese Psychologien, und jetzt trifft das auf einmal auf so eine Kaltschnäuzigkeit, weil sich diese ganze Welt für die Psychologien dieser Hauptfiguren überhaupt nicht mehr interessiert. Das spielt alles gar keine Rolle mehr in der Realität, mit der das zusammenprallt. Und wenn wir über die Referenzen sprechen, dann ja, meinetwegen, jetzt regen sich alle auf und das ist irgendwie der Tarantino für Arme und der klaut das nur und der hat das alles nicht verstanden und ich habe das alles viel besser verstanden, dann halte ich mich da immer erstmal gerne raus und denke mir, ich kenne mich selber auch nicht derart gut mit diesen, ja, Namen und Regisseuren aus, um da jetzt jede Referenz immer verstehen und einordnen zu können. Was ich erstmal interessant daran finde, ist dieser entrückte Charakter. Und das ist genau dieses Denken und Erzählen in dezidiert filmischen Bildern. Und das zieht sich bis zum Ende durch. Und diesen Bildern ist auch nicht zu trauen. Über das Ende spätestens habe ich schon gesprochen.
Das war aber auch nicht mein Punkt. Also ich wollte ihm jetzt nicht vorwerfen, er hat diese Vorlagen nicht verstanden oder sowas. Das wollte ich hier nochmal klar machen. Ich fand es einfach erstmal nur beachtlich, dass etwas so aus der Mode gekommen ist, wie Quentin Tarantino jetzt in einer großen Serie nochmal so breit und so direkt referenziert wird. Und das kann man natürlich auch wieder als so eine nächste Provokation begreifen.
Als eine Schablone, die sich da halt drüber schiebt. Aber wo ich mir denke, ja, ist das vielleicht nicht auch derart stark in unserem kulturellen Bewusstsein heute verankert, dass man das genau mit dieser Irritation vielleicht doch erzählen und zeigen muss.
Ich möchte nochmal auf was zurückkommen, was du über die ersten beiden Staffeln gesagt hast. Ich persönlich finde, dass auch die schon die Kälte hatten, die diese dritte Staffel auch hat. Also weil da gab es Introspektiven und ich glaube auch wirklich, dass die erste Staffel versucht, etwas auszusagen über die Disposition des Teenagerlebens im Jahre, ich glaube 2016 spielt die erste Staffel, also irgendwann so in den späten 2010er Jahren. Aber auch diese erste Staffel ist ja sehr, sehr schnell bereit, Figuren für den nächsten shocking Plot-Twist zu opfern oder ins Verderben zu stürzen. Rue muss in der ersten Folge bereits Fentanyl schnupfen, die Nacktbilder von Cassie werden in so einer geifernden Football-Runde gezeigt, es wird, ein Mädchen wird dick, weil sie zu viele Milchshakes trinkt. Das ist schon alles, auch das ist schon in der ersten Staffel alles ziemlich abgründig und niederträchtig. Und da verwundert es mich, dass man dann in der dritten Staffel jetzt anfängt, sich darüber zu beschweren. Es ist halt verwunderlich, wie weit es manchmal geht. Oder was da so tatsächlich gemacht wird, was auch wirklich seit einem 70er-Jahre-Italo-Western nicht schlecht gestanden hätte. Und das möchte es am Ende des Tages ja, denke ich, auch sein. Es möchte ein großer Western sein mit großen Bildern, großen Gesten, starken Toten, großen bösen Figuren. Und ich glaube einfach, über das Ende werden wir vielleicht auch mal detaillierter reden müssen, es ist halt die Passionsgeschichte von Rue jetzt so, wenn wir versuchen, diese drei Staffeln in einen Einklang zu bringen. Dann ist es die Geschichte des American Teenagers, der sich an der Gesellschaft abgestoßen hat und der am Ende für die Sünden der Hauptfiguren stirbt. Es gibt ja auch mehrfach Kreuzposen, in denen Rue zu sehen ist. Und da kann man sich jetzt fragen, wie ironisch man das selber sehen möchte. Und ich meine es komplett wertfrei. Ich begrüße es grundsätzlich, dass Levinson überhaupt eine Deutungsmöglichkeit in seinen Stoff eingebaut hat. In einer Zeit der Postironie, in der alles nur so haha, lol und so ironic ist, dass er sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat und sagt, wenn du möchtest, kannst du das so interpretieren. Und wenn du möchtest, kann die Aussage hiervon sein, Rue als Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Weiß nicht, ob ich den zustimme, aber ich finde es grundsätzlich erstmal begrüßenswert.
Ich frage mich halt auch, woran stören sich Leute jetzt genau, also dass er das zeigt, dass wir die Passionsgeschichte von Rue sehen, dass wir sehen, wie diese Figuren, vielleicht auch gerade die Frauenfiguren, so derart ausgebeutet werden, dass das von Anfang an mit einer so großen Obszönität arbeitet und spielt. Also stören wir uns jetzt daran, dass es den Figuren schlecht ergeht? Stören wir uns daran, dass die Welt vielleicht einfach tatsächlich so obszön ist und dass er das halt einfach bis zum Erbrechen uns Folge um Folge wieder in den Rachen reinstopft? Und ich würde halt auch da mal sagen, ja, das ist halt eine Art von bösem Kino, vielleicht auch eine Art von höllischem Kino, die man da sehen kann. Ich verwende da diesen Begriff von diesem Aufsatz von Wojciech Kutschok, den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Katz-Folge empfohlen, der sich mit amoralischen Filmen, mit amoralischen Bildern beschäftigt, wo es dann auch um so Filme wie Salo von Pasolini natürlich geht. Also auch da kann man ja, da würde man ja niemals sagen, ja, das geht aber nicht, dass der sich so am Leid der Figuren ergötzt und das ist ja so zynisch und nihilistisch.
Das passiert ja schon, also das passiert ja leider
Na,
schon.
Na, es passiert, also. Ja, aber trotzdem schmälert das ja nicht den Wert dessen und das würde ich halt auch bei Euphoria sagen, also weil auch da wieder, that's the point, also und natürlich kann ich mich jetzt daran stören, dass da einer Figur Folge um Folge wieder ein Finger oder ein Zeh abgeschnitten wird und dass das dann auch bei der weiblichen Figur an seiner Seite, also bei Sidney Sweeney, dass das dann fast mit so komödiantischen Trash-Nummern konterkariert wird. Also, oh no, it's my wedding, I'm bleeding. Und also natürlich lacht man da auch und das ist ein böses Lachen, vielleicht auch ein zynisches, aber dann denke ich mir, als ästhetische Geste ist es doch trotzdem extrem kraftvoll und interessant, dass er uns einfach zeigt, ja, dieses Bilderbuchleben, was die sich da erträumt haben, das ist einfach Trash. Und genauso zeige ich das jetzt.
Trotzdem funktioniert sowas ja auch über Vorzeichen, sage ich mal, oder über Labels. Und es fällt mir, glaube ich, einfacher, oder es wäre mir einfacher gefallen, ein paar der Dinge, die hier passiert sind, wie die Schlange und der Sarg zum Beispiel, was ich wirklich fies fand und wirklich unangenehm fand. Das hätte ich einfacher akzeptiert, wenn, sage ich mal, die Vorzeichen anders gewesen wären. Wenn ich gewusst hätte, das ist jetzt ein B-Movie mit, was weiß ich, Scott Adkins und Danny Trejo, dann hätte ich gesagt, na klar, passiert das jetzt. Ich glaube, diese Konfrontation, dass alle diese Fiesigkeiten, diese Bösartigkeiten unter dem Deckmantel einer Hochglanz-HBO-Serie passieren, das hatten wir halt einfach lange nicht mehr. So, weil klar, in Game of Thrones, da gab es auch ganz viel Sex und da wurden Leute geköpft, aber auch das passierte ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sag ich mal. Also das passierte mit einem Glanz und einer Gloria und da konnte man sich so erfreulich erschreckt im Sitz aufsitzen und sagen, was ist denn da auf der Hochzeit passiert? Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich so eine HBO-Serie so dreckig konfrontativ fand, war tatsächlich Oz. Und das ist ja einer der ersten, die überhaupt gemacht haben. Die mit dem ähnlichen Witz, sag ich mal, so zwischen E- und U-Kultur, zwischen Trash und Hochglanz, mit super kathartischen, aber auch super widerlichen Momenten arbeitet. Also, falls jemand Oz noch nicht gesehen hat, würde ich das sehr empfehlen an dieser Stelle. Es ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen das Vorzeichen, das mich hier am Anfang verwirrt hat, was ich bekomme. Aber andererseits, Levinson spielt ja auch fair, weil gleich in den ersten Szenen der dritten Staffel geht's darum, dass Rue jetzt als Mule arbeitet, also als Drogenkurier, und diese Bällchen halt auskacken muss. Also er spielt da schon relativ fair, muss man sagen. Er sagt dir schon in der ersten Folge, das ist, was du bekommst und entweder bist du an Bord oder nicht.
Ja, und schon da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil die Empörung ging gleich bei der ersten Folge los, nämlich genau bei dem Moment, den du da beschrieben hast mit diesen Bällchen, die da exzessiv runtergewürgt werden und dann wird mit dem Finger nochmal nachgeholfen und so weiter, wo dann schon geschrieben wurde, da ist wieder dieser perverse Sam Levinson, der lebt da seinen Fetisch aus oder was auch immer, wo ich mir denke, nee, wir bekommen es einfach nur noch leider sehr selten, dass eine TV-Serie oder meinetwegen auch ein Kinofilm, ich würde es da gar nicht so den großen Unterschied machen, derart visuell, audiovisuell erzählt und gedacht ist. Hier geht es um die Verdinglichung von Menschen und Menschen, die derart in Ware verwandelt und abgerichtet werden, dass er es uns über den Körperhorror erfahrbar werden lässt. Und ja, also du hast auch die Vorzeichen beschrieben, wir bekommen sowas kaum noch zu sehen. Also es ist, ich meine, kaum jemand, gerade auch im TV-Business und wenn man mit solchen Budgets arbeitet, traut sich noch so kompromisslos mit den Figuren dann tatsächlich umzugehen, um diesen Punkt zu machen, weil alle darauf bedacht sind, wir müssen dann die Fan-Communities doch nochmal so ein bisschen befriedigen und es darf nicht allzu schlimm sein und wenn dann mal was Schlimmes passiert, müssen wir auch wieder auf eine Art und Weise getröstet werden. Und ich war eigentlich schon ab der ersten Folge sofort an Bord, weil ich mir dachte, ich liebe die Serie allein dafür, wie visuell sie gedacht ist. Wir haben hier wirklich Bilder, die man sehen kann. Und auch wenn Rue da gleich am Anfang mit dem Auto auf der Grenze zwischen den USA und Mexiko festhängt, es ist wahnsinnig drüber. Es ist mit der Brechstange konstruiert und in your face. Ja, mag alles sein, aber es erzählt eben in diesen Bildern. Und allein das fand ich schon so bemerkenswert an der ganzen Staffel. Also wie viele Serien haben wir heute, die in derart beliebigen Aufnahmen, sag ich mal, erzählt sind. Diese ganzen Hochglanzproduktionen von reichen Leuten in reichen Zimmern, die da sich irgendwelche Seifenopern vorkauen. Allein dafür mag ich die Serie.
Ich würde sagen, ein 4K-Abo für HBO Max hat sich seltener so gelohnt wie für diese Serie. Also das ist teilweise wirklich atemberaubend schön. Und ich glaube, es sind lustigerweise immer diese Non-Sequiturs am Anfang der Folge, weil wir kennen diese Figuren jetzt alle, wir müssen nicht mehr wirklich zurückblicken, wir wissen, wer die sind. Es gibt zwar hier und da mal in den Pre-Credit-Szenen gibt es so Rückblicke, auf was die Figuren vorher gemacht haben, also in diesen, sag ich mal, 3 bis 4 Jahren zwischen Highschool-Abschluss und jetzt Staffel 3. Aber häufig sind das auch einfach da fast schon kleine Kurzfilme. Sehr gefallen hat mir ja diese Nummer, als Sydney Sweeney als 50-Feet-Woman da durch die Stadt laufen darf. Weil ich glaube, da ist dann auch so, glaube ich, Levinsons Herz wirklich, weil ich glaube, der hätte einfach gerne Exploitation-Filme gemacht. Ich glaube wirklich, der würde super gerne noch in einer Zeit leben, in der du so Direct-to-Video-Schmuddelfilmchen machen kannst, die Leute aber tatsächlich reingehen. Und hier konnte er das halt so ein bisschen ausleben, konnte eben auch so ein bisschen in meine Lieblingsfilme-Reel drehen. Da ist ganz viel Leone drin, da ist sehr viel The Searchers, da ist viel Corbucci, ne? Also wir haben ja schon gesagt, es gibt Western-Anspielungen und warum denn nicht? Irgendwie cool, dass es mal wieder jemand macht. Also dass die Anspielungen hier weiterreichen als Harry Potter oder Avatar oder sowas, sondern tatsächlich jemand sich so traut, bewusst gegen den Zeitgeist zu inszenieren. Und ich finde jetzt nicht, dass er das auf eine republikanische Ebene macht, was ihm ja vorgeworfen wurde. Er macht's halt auf eine sehr ästhetische Art und Weise. Und wie du auch schon gesagt hast, das ist halt etwas, was wir lange nicht mehr gesehen haben.
Gerade auch wenn es um das Thema republikanische Propaganda geht, das ist ja auch so ein Moment, es sagt auch irgendwann mal eine Figur so, sie ist nicht für die Demokraten, because I'm not retarded oder so. Das ist ja auch derart perfide und aber irgendwie auch so entlarven, was die Serie da macht. Also dieses größte Elend in diesem raubtierhaften, spätkapitalistischen Höllensystem, was er da halt einfach in eine filmische Form gebracht hat, dass irgendwie Leute immer noch, ja, wie wir es einfach gegenwärtig erleben, immer noch das für sich rechtfertigen, dass man dann doch eher rechts abbiegt politisch oder dass man diese Verhältnisse damit noch beschönigt. Also das sind doch nicht irgendwie Affirmationen oder Argumente, die er da wirklich bringt, sondern da geht es ja einfach darum, ein bestimmtes Denken oder eine verinnerlichte Ideologie gewissermaßen auch vorzuführen. Auch lustig bei dem Moment, den du beschrieben hast, wenn Sydney Sweeney da mit nackten Brüsten da durch die Stadt wackelt und dann durch das Fenster jemanden mit ihren Brüsten erschlägt. Also das sind ja Ideen, die kann man Außenstehenden nur schwer vermitteln, wenn man es nicht tatsächlich gesehen hat. Auch da haben Leute gefragt, warum hat er sich so viel Zeit dafür genommen, warum zeigt er uns das überhaupt, wo ich erstmal sagen würde, ja, warum eigentlich nicht? Also das ist auch immer so ein Denken in erzählerischer Ökonomie und natürlich ist es wahnsinnig spätpubertär und weiß nicht, der Tittenonkel hat jetzt mal wieder so einen pseudoprovokanten Gag gemacht, aber auch das ist irgendwie derart ja exzessiv ausgebreitet über diese Staffel, dass ich dem nicht so ganz böse sein kann. Also natürlich kann man sich jetzt daran stören und das alles ganz misogyn finden. Gut, jetzt haben sie sich dann nochmal zu Wort gemeldet, dass Sydney Sweeney selber darauf bestanden hat angeblich, dass alle Nacktszenen so in der Serie drin bleiben, weil sie wollte, dass ihre Figur so dargestellt wird. Keine Ahnung, ist mir auch egal, was denn da den Kulissen so besprochen wird. Man konnte jeden Montag dann auf Twitter lesen, jetzt hat sie ihre Karriere ruiniert. Wie konnte sie dem zustimmen? Und man wusste noch nicht mal, ob es um Euphoria geht, aber man dachte sich sofort, was hat die Sweeney jetzt wieder angestellt?
Ich würde sagen, das war ja auch ein geflügeltes Wort für die letzten 2 Monate auf dem Katz-Discord-Server, dem ihr gerne beitreten könnt, Leute, für eine kleine Spende. So, guck mal, haben wir den Werbeblock hier auch abgehandelt. Nein, ich kann schon verstehen. Also ich versuche hier gerade so ein bisschen Advocatus Diaboli zu spielen, weil ich fand die Serie ja größtenteils auch unterhaltsam. Ne? Ich versuche nur zu verstehen, wo kommen vielleicht gewisse Sachen her. Ich glaube, es könnte schon verletzend wirken, wenn Figuren, zu denen du 2 Staffeln lang eine Beziehung aufgebaut hast, weil ich habe mich da gestern noch
Ja.
mit einer Freundin drüber unterhalten, jetzt plötzlich halt nur noch Deppen und Karikaturen sind. Also die Freundin von mir meinte, Cassie, die halt in den ersten, also in der ersten Staffel ja wirklich eine sehr komplexe Figur ist, einfach ein Mädchen, das seitdem sie 10 Jahre alt ist, sexualisiert wurde von irgendwelchen Onkels, von ihrem eigenen Vater, nach Liebe an den falschen Orten gesucht hat und mit Nate, mit dem wahrscheinlich schlimmsten möglichen Mann für sie zusammen ist, ist jetzt halt in der dritten Staffel so ein Bimbo geworden, die nichts Schöneres vorstellen kann, als sich auf OnlyFans zu präsentieren. Und Nate, von dem in der ersten Staffel wirklich eine Bedrohung ausgeht, aber der auch ein sehr komplexer Charakter ist, ist jetzt halt einfach ein Depp geworden, der nicht in der Lage ist, Geschäfte zu führen und seine Finger abgeknipst bekommt. Ich kann mir irgendwie schon vorstellen, wenn man wirklich eine Verbindung aufgebaut hat zu den Figuren oder vielleicht die Serie auch in einem jüngeren Alter gesehen hat als wir und da wirklich mehr von abgeholt wurde, vielleicht sogar was daraus gelernt hat, sage ich mal so, oder das irgendwie so ein bisschen zum Vorbild genommen hat, vielleicht wirklich da was für die Adoleszenz draus mitgenommen hat, dass man sich jetzt so ein bisschen veralbert vorkommt. Wie vielleicht manche Leute sich in Star Wars Episode 8 veralbert vorkamen, als gewisse Figuren dann eben auch nur noch Lachnummern sind, die irgendwie in der 7. Episode noch als ernsthafte Bedrohung aufgebaut wurden. Da ich keine Bindung zur Serie hatte, war mir das egal. Und da ich auch wie du mich manchmal erstmal fragen musste, wer war denn das jetzt eigentlich nochmal? Wie gesagt, I don't care, aber klar, sonderlich integer ist das nicht. Und zu diesem großen Punkt, wo wir gerade kreisen, wie hat er das gemeint? Ist das regressiv? Ist das misogyn? Ist das clever? Ich glaube, wir können sagen, die Serie bietet beide Lesarten an. Und ich glaube, gerade das macht es so spannend, weil auch das ist halt etwas, was wir lange nicht mehr gesehen haben, eine Uneindeutigkeit im Mainstream, eine Offenheit, eine Anregung zur Diskussion. Ich habe kürzlich mit dem Patrick Lohmeyer im Bahnhofskino über die Dirty Harry-Filme gesprochen. Und da hat der Regisseur Don Siegel halt gesagt, egal was du tust, du darfst niemals einen eindeutigen Film machen. Also wenn du einen Film gedreht hast, zu dem die Leute rauskommen und sagen, das ist die Botschaft, dann hast du was falsch gemacht. Ein Film sollte immer irgendwie auch so ein Spiegel sein, eine Mehrdeutigkeit sein. Und das, finde ich, hat Levinson hier geschafft, weil ich glaube, für alles, wo wir uns hier gerade auf die Seite der Ästhetik stellen, kannst du auch einen Gegenpunkt machen und ich würde es wahrscheinlich verstehen. So. Aber gerade das ist halt das Spannende daran. Es ist mal wieder eine Serie, die Diskussionen auslöst. Es ist nur schade, dass unsere Diskussionskultur so verkommen ist.
Ja, also diese inneren Spannungen, damit haben es Leute halt nicht so gern. Also prinzipiell würde ich erstmal sagen, mir leuchtet das auch ein und ich habe mich genau das auch gefragt. Was würde ich davon halten, hätte ich die total große Bindung zu diesen Figuren? Und ja, das ist ja teilweise so, weiß nicht. Also da könnte man auch jetzt in der nächsten Staffel House of the Dragon, wenn da jetzt auf einmal Techno-Musik laufen würde im Hintergrund und einige Figuren kommen gar nicht mehr vor. Also das jetzt als überspitzten Vergleich, aber so in etwa geht ja auch diese dritte Euphoria-Staffel vor mit ihrem Bruch. Aber ich bin und ich will auch gar nicht abwatschen, wenn da jetzt Leute das als Sexismus anprangern wollen, dass wir da in jeder Folge 1000-mal nackte Brüste und nackte Ärsche gezeigt bekommen. Aber ich würde halt da trotzdem entgegnen und es erstmal als Karikatur, wie du auch schon gesagt hast, ernst nehmen, weil ich gerade das niemals oder ja, vielleicht nicht niemals, aber ich habe es selten so empfunden, dass wir da wirklich sitzen sollen und uns irgendwie daran aufgeilen sollen, dass wir da jetzt schon wieder irgendwie nackte Leute sehen oder was auch immer. Und diese Objektifizierung findet sowieso auch mit allen statt, also mit allen Figuren, die wir da sehen können. Und genau dieses, was ich vorhin auch schon mal angedeutet hatte, es geht ja gerade darum, aus der Grausamkeit, aus der Obszönität, aus der Vulgarität, mit der hier Menschen in einer Welt existieren, dass das eigentlich performativ über die Ästhetik erzählt wird. Und ja, wir haben dann nicht die Figuren, die das nochmal kritisch ja, bewerten oder einordnen im Dialog, dass da jetzt gerade nackte Stripperinnen sich räkeln, sondern das Provokante besteht ja zum Teil auch darin, dass teilweise die Frauenfiguren sich im Grunde diesen patriarchalen, diesen gewalttätigen Blick selbst zu eigen machen für diese Ausbeutungsmechanismen. Auch da kann man es wieder sagen, ist das dann misogyn, wenn das irgendwie alles ist, was man zur Gegenwart sagen kann, so nach dem Motto, ah, guck mal, die Frauen sind genauso schlimm, aber darin liegt ja für mich eigentlich die große Tragik dieses Stoffes und es ist eine tragische Erzählung, die da erzählt wird. Das ist eigentlich ein Niedergang für alle Figuren und wie unbefriedigend das teilweise endet. Also, dass wir da, weiß nicht, wie bei der Sydney Sweeney-Figur, die da einfach nur völlig mit leerem Blick, am Ende eigentlich auf dem Bett sitzt. Das finde ich in seiner, ja, Kompromisslosigkeit schon beachtlich.
Es ist beachtlich in seiner Kompromisslosigkeit, aber es ist halt gleichzeitig auch so, es ist so gleichzeitig viel und nichtssagend. Weißt du, ich versuche das jetzt mal so zu
unterstreichen.
Es ist viel Vibe und Levinson hat irgendwas zu sagen. Also das Thema Sexwork ist ihm wahnsinnig wichtig. Er möchte es von allen Seiten durchleuchten. Aber ich habe am Ende trotzdem immer noch nicht ganz verstanden, was er damit machen möchte. So, er sagt mir am Ende, es hinterlässt dich leer, es macht dich auch nicht glücklich, es ist aber auch die einzige Möglichkeit für dich als Frau zu bestehen, weil wir bekommen ja anhand von Maddie und Lexi auch illustriert, wie eben der legale Karriereweg nicht funktioniert. Es endet wohl am Ende alles in diesem, es ist halt so ein bisschen bewusst niederschmetternd, unbefriedigend. Ich hatte immer das Gefühl, er ist so kurz vor einer Aussage, aber es bleibt immer so ganz kurz davor stehen und auch das ist ja irgendwie interessant.
Na und ich glaube, das Spannende daran ist ja, also ich bin mir halt auch da nicht sicher, ob die Aussage hier wirklich ist, es gibt für diese Figuren gar keine andere Option, aber diese Figuren sehen keine andere Option und genau das ist ja auch so ein Bild, mit dem vielleicht tatsächlich junge Leute, die chronisch online aufwachsen, ja, groß werden und das einfach auszustellen, das ist jetzt der Schritt ins Erwachsenenleben und der Schritt ins Erwachsenenleben beginnt ja als Crash. Das ist ja auch genau dieses Bild mit Zendaya, die da auf der Grenze stecken bleibt mit dem Auto. Also damit fängt das alles an. So, da gibt's keinen wirklichen Schritt in das nächste Level. Du bleibst einfach in so einem ganz schrecklichen Übergangsstadium hängen.
Das ist auch wirklich ein schönes Bild und eine schöne Metapher. Nur ich greife etwas auf, was du ganz am Anfang gesagt hast, als du meintest, Leute haben sich gefragt, warum hat Sam Levinson diese Geschichte erzählt und eben nicht eine andere. Ja, weil er sich entschieden hat, genau diese zu erzählen. Das ist mir auch klar. Aber du bist natürlich als Regisseur und er ist ab diesem Punkt ja wirklich der Auteur dahinter. Staffel 1 entstand ja noch als Kollaboration zwischen allen DarstellerInnen. Oder sagen wir, die Leute hatten da sehr viel mehr Mitspracherecht. Ab der zweiten Staffel wurde das dann schon weniger. Und das hier ist wirklich written, directed und created by Levinson. Trotzdem ist ja die Frage, warum hat er sich entschlossen, genau diese Geschichte zu erzählen, in der alles am Ende so auf das Thema Ausbeutung und Sexwork zusammenläuft. Also warum, ich möchte da gar keine Antwort drauf, weil ich glaube, es gibt da auch keine, aber warum musste es so niederschmetternd, so ausbeuterisch so sein? Und du hast, finde ich, sehr gute Argumente gebracht, was man da drin sehen könnte, nämlich eben so ein This is America. Im Prinzip ist es die Verfilmung dieser ersten Folge von The Wire. Ich weiß nicht, ob du The Wire mal gesehen hast, aber das
immer noch nicht.
Beginnt damit, dass eben McNulty, also unsere Hauptfiguren, so einen Kleindealer hochnimmt und die beiden sitzen auf dem Bürgersteig, unterhalten sich über so Nichtigkeiten. Und der Dealer erzählt, ja, die hätten gerade einen Kumpel von ihm erschossen, weil der wäre immer, die hätten immer gewürfelt zusammen und Rotznase hieß er, glaube ich, kam immer an, hat mitgewürfelt und hat dann den Pott geklaut. Und das hat er jede Woche gemacht. Und McNulty sagt dann so, aber wenn ihr wusstet, dass er euch den Pott klaut, warum habt ihr denn dann mitspielen lassen? Und der Dealer sagt, na, das ist Amerika, Mann. Und dann geht diese Serie erst los. Und ja, wahrscheinlich hat Levinson versucht, dieses Das ist Amerika-Mann auf 8 Folgen oder 18 oder was ist 3x8? 24. auf 24 Folgen auszubauen. Es ist dann nur schade, dass ihm nicht mehr einfällt als das. Ich glaube, das ist so mein Hauptkritikpunkt. Dass ihm nicht mehr eingefallen ist als so dieses, was man schon so erwartet hat.
Ja, die Argumente gehen ihm aus. Das würde ich da vielleicht auch anbringen. Aber trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass die Serie dadurch langweiliger wird, eben weil sie dann doch ästhetisch so einfallsreich bleibt oder weil sie dann doch immer wieder so kleine, interessante Anekdoten findet und kleine Kampfszenarien, die da stattfinden, dass man da trotzdem dranbleibt bis zum Schluss. Also dieser Weg und dieses dauernde Verwandeln auch mit den ganzen Genre-Einflüssen, die wir beschrieben haben, das hat für mich nie an Reiz verloren.
Es ist oft, es ist eine Serie der kleinen Momente, das finde ich eine schöne Beobachtung. Ich wäre gespannt, die Serie jetzt nochmal zu bingen in näherer Zeit oder in einem kürzeren Abspann zu gucken und mich zu fragen, ob das relativ am Stück, ich möchte sagen, mehr Sinn ergibt oder tatsächlich eine gestreamlinetere Handlung ergibt, weil es so wirklich wöchentlich eigentlich ziemlich super war, weil es auch egal war, ob man sich daran erinnert hat, was in der letzten Folge passiert ist. Eventuell hat die nächste Folge den Status quo wieder auf Null gesetzt oder wieder umgedreht. Das macht es aber auch hier und da ein bisschen frustrierend, würde ich einfach mal sagen, weil ich auch schon manchmal ein bisschen den Überblick verloren habe, wo wir eigentlich waren Und ich leider sagen muss, dass mich diese DEA-Undercover-Storyline überhaupt nicht interessiert hat. Und
Stimmt, ja.
ich es ein bisschen schade fand, dass das die letzten drei Folgen komplett dominiert hat. Auch wenn es für einige sehr interessante Szenarien gesorgt hat und ja, auch wieder einige sehr schöne Western-Sequenzen. Und ja, auch da kann ich wieder verstehen, die Frage, die ich gelesen habe, warum taucht Jules nur fünfmal in der Serie auf, aber wir müssen sehen, wie Rue mit einem Lasso durch die Gegend gezogen wird. Da
Ja,
können
und
wir,
der
glaube ich,
Racheakt, genau, am Ende.
nochmal zu einem anderen Punkt gucken, den ich so faszinierend fand an dieser Staffel. Du merkst einfach das Drama hinter den Kulissen dieser Serie an. Du merkst an, dass das alles mittlerweile Superstars sind, die hier mitspielen und dass es anscheinend nicht möglich war, die für 2 bis 3 Monate gemeinsam an einen Ort zu bekommen. Weswegen sich das alles eben auch so merkwürdig fragmentiert anfühlt. Man hat nicht mehr das Gefühl, das sind 6 Freunde, die gemeinsam Abenteuer erleben, sondern das sind Leute, die räumlich auch ganz weit voneinander entfernt sind, die für sich Dinge erleben und manchmal trifft man sich. So, weil dann gibt es eben eine Hochzeit oder man fährt dann doch mal nach LA. Und das kann ja auch einen Reiz haben, so dabei zuzugucken, wie du merkst, du siehst hier, du guckst hier etwas beim Entstehen zu, was eigentlich nicht entstehen sollte.
Ja, und Sachen, die einfach nicht zusammenfinden können, die dann auch handlungsmäßig so gerahmt werden. Ich meine, ich verstehe auch da schon den Frust von Fans und ich meine, gerade Jules war für viele die spannendste Figur
Ja.
vielleicht dieser Serie und dass die Figur jetzt in den letzten paar Folgen nur diese immer gleichen Szenen hat, die man weiß nicht, in kurzer Zeit da wahrscheinlich abgedreht hat, wie sie da an der Leinwand steht in dem schicken Apartment mit der CGI-Skyline wahrscheinlich, verstehe ich den Frust erstmal. Aber auch da würde ich dann sagen, wenn ich das Drama hinter den Kulissen ausblende, ich meine, ich kann jetzt eh nicht beurteilen, was da jetzt wie nur praktische Entscheidungen waren oder nicht. Wir werden da niemals reinschauen können, so wirklich. Aber wenn ich es nun mal in der jetzigen Form nehme, dachte ich mir auch da, ja, es ist trübselig, es ist finster, es ist enttäuschend auf eine Art und Weise, aber auch das passt als ein Versatzstück da rein. Also, dass diese Figur Jules da so eine verquere Art von, ja, Zufriedenheit bekommt, die trotzdem mit so einer permanenten Melancholie auch da wieder mit einem Abhängigkeitsverhältnis einhergeht. Also dieses Gefangensein in dieser Sugar Daddy-Beziehung, die Jules zwar eine ökonomische Sicherheit und Basis erlaubt, um ja jetzt mit der Kunst durchzustarten, aber die gleichzeitig auch da niemals Zufriedenheit wahrscheinlich so wirklich erlangen wird. Diese Beziehung mit Rue wird auch im Scheitern gezeigt. Es gibt diesen sehr brutalen Abschiedsmoment zwischen den beiden, der eigentlich gar keiner ist, aber auch das passt in das Gesamtbild rein, wie gesagt. Also das ist halt ein weiterer düsterer Handlungsstrang von vielen, der halt alle Erwartungen unterlaufen hat.
Die Szenen mit Rue und Jules gehören wahrscheinlich auch zum Besten dieser dritten Staffel, beziehungsweise sind das Momente, die ich sehr gerne gesehen habe. Aber auch ich als, sage ich mal, Nicht-Fan fand es etwas frustrierend, eine Figur, die so doll und auch so mystisch eingeführt wird wie Jules, weil die ganze erste Folge baut darauf auf, wir treffen Jules wieder. Dass die dann halt einfach nach 3 Folgen aus der Handlung verschwindet, ist einfach schade, ne? So, und da muss man dann, glaube ich, einfach in der Konzeptionsphase, wenn halt man so sagt, okay, Hunter Schäfer hat halt nur 2 Wochen Zeit, vielleicht sparst du dir fürs große Finale auf. Man soll jetzt hier natürlich auch keine Drehbuchtipps geben, das ist natürlich das Allerschlimmste in der Filmkritik, aber ein ums andere Mal, ja, fand ich, merktest du dieses Scheduling-Konflikts hinter den Kulissen einfach sehr, sehr stark durch. Allerdings ist es halt auch für ein paar der schönsten und entgleisendsten Momente verantwortlich, denn vielleicht wollen wir mal so zu Highlights kommen, Dingen, die wir wirklich toll fanden. Die Hochzeit von Nate und Cassie, hervorragend. Also diese ganze dritte Folge Paladin ist wahrscheinlich meine liebste Folge der gesamten dritten Staffel. Das fand ich wirklich hervorragend. Da hat alles für mich ineinander geklickt. Die grelle Tonart, die Bilder, die Fiesigkeiten. Das ist wahrscheinlich, wie eine perfekte Folge Euphoria Staffel 3 aussieht. Wie war es bei dir? Was fandst du besonders toll?
Für mich auch auf jeden Fall die Hochzeit, also diesen, wo es dann wirklich in Trash-Film-Gefilde reingeht, also wenn Sydney Sweeney da ihre großen Gefühlsausbrüche spielen muss, auch vorher schon auf der Hochzeit, wenn sie Nate konfrontiert, also Ja, meinetwegen habe ich da auf eine niederträchtige Weise gelacht, aber ich mag es ja ganz gerne, wenn mich die Kunst zum Bösen verführt, sag ich mal.
Ja, und das passte da halt alles zusammen. Also das war so eine der wenigen Folgen, wo wirklich alles geklickt hat. Und ich glaube, wo auch alle Intentionen klar sind und man dann auch gerne lacht oder auch gerne mitgeht. So, weil man eben weiß, okay, wir sind jetzt einfach in einer grellen Satire-Welt und das soll uns gar nicht mitnehmen.
Ja.
Aber dann kommen halt wieder andere Szenen, wo du dir wieder unsicher bist und denkst, ach so, jetzt soll ich doch Anteilnahme nehmen an euch. Okay.
Ja, absolut. Ja, und keine Ahnung, die Body-Horror-Einlagen habe ich schon bemerkt, die fand ich ganz spannend in der Staffel. Ich mochte tatsächlich auch die Todesszene von Rue, wie das Ganze angebahnt wurde. Wir haben nochmal die Erinnerungssequenz an Angus Cloud, heißt der richtig?
Ja.
Genau, der verstorbene Darsteller.
Der festspielt, genau.
Ja, das hat für mich funktioniert in seinem... Ja, oder ich weiß gar nicht, ob es Kitsch ist, aber ich meine, Hans Zimmer orgelt uns dann nochmal einen rein und auch da haben sich ja Leute dran gestört, dass auch die ganze musikalische Klangfarbe gar nicht zu Euphoria passt. Aber ja, Hans Zimmer mit seinen elegischen Streicherteppichen, die dann da nochmal groß aufspielen, auch das hat für mich zu dem Pathos dieser großen, weiten Western-Panoramen dann doch nochmal als neue Nuance gepasst, würde ich sagen. Also ja, es ist nicht mehr das Euphoria der ersten beiden Staffeln. Das ist auch ästhetisch irgendwie nochmal anders konzipiert. Was geblieben ist, ist der Exzess. Also dass man immer das Gefühl hat, es ist immer zu viel. Es ist immer die größtmögliche ästhetische Geste, die man da sucht, auch für vermeintlich kleine und unbedeutende Momente. Aber es ist halt nochmal ganz anders in seiner Aufmachung, in seiner Klangfarbe. Und das hat für mich gepasst.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, was mir nicht so gefallen hat, wie gesagt, diese DEA-Storyline, die fand ich als Bedrohungsszenario, wenn sie in der vierten Folge, glaube ich, oder am Ende der dritten Folge aufkommt, geeignet und auch tatsächlich wirklich spannend. Nur vielleicht hatte diese Staffel zu viele Episoden. Das habe ich mich hier und da mal gefragt. Weil es ja sehr häufig ist, dass Handlungsbögen begonnen werden, dann geschlossen werden und dann nochmal aufgemacht werden. Also, weil diese DEA ist dann für eine Folge Thema, dann nicht mehr und dann kommt sie nochmal wieder richtig zurück. Und das macht vielleicht das Sichtungserlebnis auch etwas frustrierend, etwas merkwürdig, aber ich habe da, glaube ich, am Ende einfach nicht mehr verstanden, welche Parteien jetzt wie gegeneinander und miteinander integrieren und wer von den Hillbillies jetzt nochmal mehr war. Vielleicht habe ich da auch nicht gut genug aufgepasst. Ja. Aber das habe ich nicht so gerne gesehen, kann ich einfach sagen. Ich hätte lieber mehr Zeit in dieser Hollywood-Satire verbracht, die natürlich auch komplett platt ist und auch schon 100-mal gesehen, aber so ernsthaft und so aufrichtig in ihrer Durchheit gespielt ist. Wenn da Hunde mit Durchfall auf den Teppich kacken und die Assistentin es natürlich aufwischen muss. Wenn wir in einer Welt leben, in der anscheinend noch lineares Fernsehen existiert, weil sie drehen da ja so eine Soap namens L.A. Nights, was auch alles eher nach 90er aussieht als nach 2020. Wenn Sydney Sweeney da sehr, sehr gut diesen Cleopatra-Dialog aufsagen kann. Das sind diese coolen Überraschungsmomente, wo man dann doch so aus dem Versteck nochmal hervorgeholt wird.
Ja, es sind irgendwie viele spannende Sachen. Ich gucke gerade noch mal auf meine Liste, was wir vielleicht irgendwo vergessen haben. Wir haben über die religiöse Propaganda in Anführungszeichen gesprochen. Hans Zimmer haben wir auch abgearbeitet. Ich bin für meinen Teil so langsam durch. Gibt es noch irgendwas, was du zu der Serie sagen willst? Ich meine, wir haben uns jetzt irgendwie auch auf dünnes Eis begeben und wir sind ja am Ende zwei Männer, die der Welt erklären wollen, dass die Serie doch nicht sexistisch ist oder was auch immer. Keine Ahnung, ich will da vielleicht noch mal irgendwie sagen, so, das ist irgendwie alles legitim als Vorwurf, aber ich sehe das halt in seinem ganz eigenen Kontext als böse Ästhetik. Und ich glaube, diese böse Ästhetik wird uns zurückgespielt. Die wird nicht einfach nur bedient. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass vielleicht auch das Sprechen über diese Serie da so ein bisschen mehr Ambivalenzen zulässt, weil das suchen diese Bilder und das lässt sich nicht einfach nur greifen mit, ist das gerade, weiß nicht, politisch korrekt oder was er da zeigt, weil nee, das ist es nicht. Von Anfang bis Ende nicht.
Genau, und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass Levinson halt fair spielt. Also erstmal, wenn man halt sein sonstiges Werk im Kopf hat, dann weiß man, das ist kein Mann für Political Correctness und das kann einem wirklich auch auf die Nerven gehen. Und auch für mich gibt es da Momente, wo wo ich es, weißt du, wo ich es einfach so durchsichtig in seiner Trollerei finde, dass
Ja,
es
ist
mir auch
immer
eher auf die
drüber,
Nerven geht.
ja.
Aber ja, er setzt schon die Marker von Anfang an und da kann man mitgehen oder nicht. Ich glaube, das Pech einfach dieses Regisseurs, von dem ich auch wirklich kein großer Fan bin, das möchte ich dir ja nochmal sagen, trotz seines wirklich nicht übersehbaren Talents, darin Bilder zu erschaffen, ist einfach, ich glaube, er hat das Pech, dass wir nicht mehr die 70er haben und Kunst im weitesten Sinne gerade nicht konfrontativ sein soll und auch nicht transgressiv sein soll, sondern konsumierbar sein soll. Und Euphoria, ich würde nicht sagen, ist nicht konsumierbar, aber es tut schon alles dafür, dass du die Serie nicht magst. So, es setzt ständig, die Serie steckt ständig Haken, immer wenn du denkst, du hättest jetzt verstanden, was diese Staffel von dir möchte, dann kommt wieder was Neues rein. Und das kann ja seinen Reiz haben. Die Frage, die ich mir nur auch immer noch stelle und die ich nicht ganz beantwortet für mich habe, ist, ob ich das nicht lieber in einem 2 Stunden Film gucke, als jetzt über knapp 10 Stunden Serie. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eine Serie und eine Staffel ist, die irgendwie bei uns bleiben wird, denn man kann nicht verhehlen, dass das Team dahinter, und das ist ja nicht nur Levinson, das sind auch Zendaya, das sind Future, das sind Hunter Schafer, das sind Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow und Co., dass die hier wirklich Popkultur geschaffen haben, dass die hier Ikonen geschaffen haben, dass sie auch ein bisschen definiert haben, wie die 2010er und 2020er aussahen. Also ich glaube, das ist eine Serie, die uns noch begleiten wird und vielleicht ist es ähnlich wie bei Twin Peaks The Return, dass so die richtig spannenden Think Pieces ein paar Jahre nach dem Ende der Serie rauskommen werden. Ich
Ja,
freue mich auf jeden Fall, dem irgendwann mal wieder zu begegnen.
ich auch absolut. Und ich glaube, als Gegenwartsbild und Gegenwartsaufnahme ist es wahnsinnig wertvoll und reichhaltig. Ich würde tatsächlich auch zu diesen ganz großen Vergleichen greifen. Also ich wüsste nicht so, ja, Twin Peaks Staffel 3 und seitdem weiß nicht, was war an Serienstaffeln, die ich so aufregend fand. Vielleicht die erste Staffel von The Rehearsal fand ich auch noch so extrem genial auf seine Art und Weise, aber ich kann nur noch mal wiederholen, das sticht für mich deutlich heraus, gerade weil er in seiner, du hast jetzt den Begriff der Transgression gewählt, also in jeglicher Hinsicht, welche ästhetischen Mittel er wählt, dann aber auch wie er sein eigenes Serienkorsett aufsprengt und generell, wie Serien heute vielleicht funktionieren wollen auf einem großen Markt und auf einem Content, in der Content-Maschinerie, die dir einfach so ein Überangebot zur Verfügung stellen will. Also allein deshalb ragt es für mich meilenweit hervor und ich freue mich auch sehr darauf, das irgendwann nochmal zu gucken. Ich hatte auch das schon angedeutet, für mich hat die Serie oder diese Staffel jetzt auch total alleinstehend funktioniert. Also ich hätte nicht mal wissen müssen, wer Rue und wer Cassie ist und ich hätte trotzdem irgendwie ein total spannendes 8-stündiges USA-Porträt bekommen.
Also würde ich sagen, wir empfehlen beide. Kann man mal reingucken. Bildet euch eure eigene Meinung.
Ja, haben wir schon die Abschlussfrage? Sollte man das sehen? Ich würde sagen, ja.
Ja, du, ich meine, was haben wir denn sonst gerade an Serien, wie du auch gerade schon gesagt hast, worüber man wirklich reden kann? Also
Naja,
klar,
jetzt.
ich mochte die 4. Staffel Industry wirklich gerne. Ich mag Industry auch. Das ist ja so eine der anderen großen Cuts-Hype-Serien. Die macht mir wirklich Spaß und die hat mir jetzt in der 4. Staffel, die wurde ja sehr viel gepriesen. Ich fand die vierte jetzt gar nicht mal so, die war toll, aber jetzt nicht so revolutionär, wie manche Blätter mir das beschreiben wollten. Vielleicht aber, weil ich auch irgendwie einfach zu viel über Wirecard schon vorher gelesen hatte. Aber ja, was willst du denn sonst gerade gucken, was man so groß diskutieren kann?
Naja, es kommt ja dann jetzt diesen Monat House of the Dragon, aber da habe ich das Gefühl, okay, der Hype ist offenbar am Laufen. Ich glaube, der Trailer jetzt wurde zig Millionenfach geklickt, also da scheint das Interesse schon groß zu sein, aber das ist auch so die Schicksalsstunde. Also es könnte jetzt der völlige Genickbruch werden nach dieser unrühmlichen zweiten Staffel. Oh, das wird jetzt nochmal ein richtiger Knaller, aber auch das ist jetzt eine Serie, wo ich im Vergleich sagen würde, also da hat man sich ja bislang nicht mal getraut, die Protagonistin in ihrer bösen Seite wirklich zu zeigen, wie sie in der Vorlage angelegt ist. Und da ist mir die Radikalität von Sam Levinson auch in seiner permanenten Geschmacklosigkeit doch als künstlerische Haltung deutlich angenehmer. Das ist wenigstens was, woran man sich irgendwie stören, woran man sich reiben kann. Also ja, schwierig. Ich freue mich auch auf House of the Dragon jetzt als nächstes, aber ansonsten gibt es wenig, was da mithalten würde. Gibt's Empfehlungen? Hast du irgendwas Aktuelles, was du noch nennen willst?
Ich möchte gerne ein kleines Büchlein empfehlen, das sich nennt Die Welt hat blaue Haare. War dieses Jahr nominiert beim Deutschen Popliteraturpreis. Ja, ich wusste zunächst auch nicht, dass es einen Deutschen Popliteraturpreis gibt, aber es gibt ihn. Er wird alle 2 Jahre in Augsburg verliehen. Und Die Welt hat blaue Haare hat nicht gewonnen, aber mein Interesse war irgendwie bei der Shortlist geweckt. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte im weitesten Sinne. Der Verlag, der Leikamp Verlag, beschreibt es selber als eine Gesellschaftssatire über Instagram, Feminismus und sexuelle Identität. Es geht hier um eine Schülerin, die über ihre Mitschülerin Dunja anfängt, eine Geschichte zu schreiben. Und wir haben also 2 Realitätsebenen. Einmal das, was wirklich passiert in Steinfurt. Offensichtlich kein besonders idyllisches Plätzchen Erde und das, was in dieser Geschichte dann passiert. Und das ist sehr, sehr interessant geschrieben. Paula Steiner heißt die Autorin, hat Drehbuch unter anderem studiert an Babelsberg. Wie gesagt, es hat eine sehr interessante Erzählweise, sehr parataktisch alles, sehr, sehr lustig und ich glaube, passt sehr gut am Ende von unserer Euphoria-Besprechung zu empfehlen, weil es jetzt nicht von der Geschmacklosigkeit in ähnliche Richtungen geht, aber es versucht eben auch eine Gesellschaftsanalyse zu sein und eben auch eine, ja, eine Gesellschaftssatire zu sein. Und ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Die Welt hat blaue Haare erschienen im Leikamp Verlag.
Ich würde doch noch mal eine Serie einwerfen, die ich jetzt nicht extrem hypen würde, aber die ich doch auch zumindest einigermaßen interessant fand, nämlich Widow's Bay, läuft aktuell bei Apple TV und erfährt schon in Kreisen der wenigen Leute, die das gucken, schon einen Hype, aber ich habe das Gefühl, die Serie kommt noch nicht so ganz nach außen oder erlebt noch nicht so richtig einen Durchbruch. Das ist eine Horrorserie, die auf so einer abgeschiedenen Insel spielt, wo der Bürgermeister versucht, dieses Örtchen da wieder auf Vordermann zu bringen und Touristen anzulocken. Und das ist dann eine Geschichte, die in ihrer Konzeption vielleicht an sowas wie The Fog von John Carpenter erinnert, also diese Inselgemeinschaft, die von ihrer Vergangenheit heimgesucht wird, da treiben dann Gespenster ihr Unwesen. Und das ist eine Horrorserie, die deshalb so interessant ist, weil sie auch da ganz viele verschiedene Tonalitäten miteinander vermengt. Und das hat dann immer wieder einen komödiantischen Einschlag. Also da gibt es dann teilweise Horrorszenen, die im ersten Moment total gruselig sein wollen, aber dann plötzlich mit so eigenartigen Slapstick-Nummern aufgelöst werden, dass man teilweise denkt, man sitzt auf einmal in einem neuen Scary-Movie-Teil drin. Also wenn da irgendein Gespenst vom Sessel davon geschleudert wird und sowas. Und dann gibt es aber immer wieder Momente, in denen das trotzdem so total konzentriert, total dicht und atmosphärisch erzählt. Es gibt zur Hälfte der Staffel eine Episode, die in die Vergangenheit der Insel springt. Da wird so ein dreiviertelstündiger Historienhorror erzählt, den Ty West inszeniert hat. Das ist eine ganz fantastische Folge. Also wer so ein bisschen was mit Horror anfangen kann, da kann ich Widow's Bay empfehlen. Ich glaube, das läuft jetzt aktuell noch. Das sind jetzt noch so 2 Folgen offen, meine ich, mich zu erinnern. Will es aber nicht beschwören, aber ja, dann kann man da auch die ganze Staffel am Stück bald schauen. Da würde ich es auch tatsächlich empfehlen. Also das ist wieder so ein Format gewesen, wo ich so nach 1-2 Folgen das Gefühl hatte, okay, es ist auch ganz gut, dass ich das gerade am Stück gucken kann über die Pressescreener und dass ich jetzt nicht eine Woche lang warten muss. Ich glaube, dann ist es auch so ein bisschen, also dann trägt sich das vielleicht nicht so durchgängig in seiner Spannung.
Ja, vielleicht mal wieder einen Grund, ein Apple-Abo zu reaktivieren. Hust, hust.
Ja, genau. Das lassen wir so stehen. Finn, vielen Dank. Dich kann man unter anderem hören bei Gelesen, dem Literaturpodcast, den du mit Lukas zusammen betreibst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War mir ein Vergnügen. Wir hören uns bestimmt bald wieder und ich sage danke fürs Zuhören. Bis bald.
Have gun will travel to a far land.
Tschüss.